DW Menschen und Märkte.
Ehrgeiz auf Schienen. In Kalifornien startet das Bullet Train Projekt. Ehrgeiz auf vier Rädern. Auto ohne Fahrer in Las Vegas. Haben Anleihen als Alternative zu Aktien ausgedient und in Japan wird die nächste Runde der Abenomics eingeläutet. Findet das Land jetzt endlich wieder in die Wachstumsspur? Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. In den USA, dem Land der Autofahrer, wird jetzt ein ehrgeiziges Schienenprojekt verwirklicht. Eine Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen den kalifornischen Metropolen San Francisco und Los Angeles. 830 Kilometer lang soll sie werden. Jahrelang ist um die Finanzierung, die endgültige Streckenführung und ihre Umweltverträglichkeit gestritten worden. Jetzt will Gouverneur Jerry Brown tatsächlich den symbolischen ersten Spatenstich setzen. Nicole Markwald aus Kalifornien.
Wer in Kalifornien unterwegs ist, tut dies entweder mit dem Auto oder per Flugzeug. Wie auch in anderen US-Bundesstaaten gibt es hier verschiedene Zuganbieter. Doch die Bahnen schleichen meistens gemächlich übers Land. Wenn es schnell von A nach B gehen soll, ist die Bahn in Kalifornien bislang keine gute Option. Das müsse sich ändern, nahm sich der damalige Gouverneur Jerry Brown schon 1982 vor. Nun ist Jerry Brown erneut Gouverneur. Gerade erst trat er seine vierte Amtszeit an.
I, Jerry Brown,
do solemnly swear,
that I will support and defend.
Den Hochgeschwindigkeitszug, von dem er 1982 sprach, der Nord- und Südkalifornien verbinden soll, gibt es immer noch nicht. Doch nun soll in Fresno, einer gesichtslosen kleinen Stadt im San Joaquin Valley, der symbolische Spatenstich für die erste rund 50 Kilometer lange Bauetappe stattfinden. Natürlich durch Jerry Brown. Ihm und seinen Parteifreunden ist es hauptsächlich zu verdanken, dass das sogenannte Bullet Train Projekt nicht ad acta gelegt wurde. Denn Schwierigkeiten gab und gibt es zuhauf. Noch immer ist zum Beispiel nicht die komplette Finanzierung von rund 68 Milliarden Dollar geklärt. Zwar hat die Bundesregierung finanzielle Hilfe versprochen, die reicht aber bei weitem nicht aus. Kevin McCarthy ist der mächtigste Republikaner im Repräsentantenhaus. Er vertritt den Bezirk Bakersfield. Die Hochgeschwindigkeitstrasse soll hier schnurstracks durchführen. McCarthy stört sich wie viele andere vor allem an den immensen Kosten.
I know Hollywood happens to be in California.
Ich weiß, dass Hollywood in Kalifornien liegt, aber das hier ist kein Kevin-Costner-Film. Ich weiß nicht, ob genügend Leute den Zug nutzen werden. Und deshalb sollten wir dafür kein Geld der Steuerzahler verwenden. Immerhin hat Kalifornien im vergangenen Jahr für eine dauerhafte Finanzspritze gestimmt. 25% aller Einnahmen durch Emissionsberechtigungen sollen in den Bau des Hochgeschwindigkeitszuges fließen. Das wären laut Schätzungen zwischen 25 Millionen und einer Milliarde Dollar pro Jahr. Doch es gibt weitere Probleme. Noch immer ist es nicht gelungen, sämtliches Land, auf dem die Strecke langführen soll, aufzukaufen. Farmer protestieren gegen den Streckenverlauf und die Umnutzung ihres Ackerlandes. Die Auswahl der Bauunternehmen zog sich länger hin als geplant. Gerichte beschäftigten sich mit dem Projekt. Zuletzt hatte der Republikaner Neil Kashkari im Gouverneurswahlkampf versprochen, im Falle seines Sieges diesen, wie er sagte, verrückten Zug zu stoppen.
Governor Brown wants to spend around $68 billion on this high-speed train, what I affectionately call the crazy train.
Ein Schnellzug zwischen Los Angeles und San Francisco sei nicht nur pure Geldverschwendung, so Kashkari, sondern zeige, dass die Regierung in Sacramento falsche Prioritäten setze. Doch Gouverneur Brown setzte sich durch für eine historische vierte Amtszeit und er hält an seiner Vision fest, trotz aller Hürden. In Anwesenheit von 1200 geladenen Gästen soll heute also der Bau des wohl ehrgeizigsten Verkehrsprojekts der USA starten. Für Gouverneur Jerry Brown ist das über 30 Jahre, nachdem er das erste Mal davon sprach, ein Triumph, wenn auch mit ungewissem Ausgang.
Nicole Markwald berichtete. Ein bisschen weiter östlich in Las Vegas hat Daimler-Boss Dieter Zetsche heute eine ehrgeizige Studie vorgestellt, nämlich die eines selbstfahrenden Autos. Da ist ein Termin in Las Vegas auf der Technikmesse CES ein gut gewählter Ort in den USA, also Sie wissen schon, dem Land der Autofahrer. Josh Kochan über Daimlers Auto ohne Autofahrer.
Auffällige LED-Scheinwerfer über die gesamte Front, eine langgezogene Karosserie, elegantes Silber, klare Linien und zwei Türen, die sich zueinander öffnen. Das sind die äußeren Merkmale des F015 Concept Cars. Mercedes will damit die Zukunft des autonomen Fahrens demonstrieren. Auch wenn so ein Fahrzeug vermutlich erst im nächsten Jahrzehnt auf den Straßen zu finden sein wird, die Technik ist schon heute verfügbar, erklärt Dr. Dieter Zetsche.
Nun, das Grundprinzip des autonomen Fahrens ist in unseren Fahrzeugen ja bereits realisiert. Wir haben die wesentlichen Sensoren enthalten, die auch hier enthalten sind, sodass von einzelnen Bausteinen das echte Serie ist. Das nun zu vervollständigen, zu vervollkommnen, wird noch Zeit dauern, aber wir werden weitere Bausteine hinzufügen, bis wir letztendlich dann bei dieser kompletten Vision in der Realität landen werden.
Diese Vision erfasst mit Hilfe von Laserscannern und Kameras die komplette Umgebung des Autos und wertet sie aus. Kommt von rechts ein Fahrzeug, läuft ein Kind gerade über die Straße oder zeigt die Ampel rot. Mehr als doppelt abgesichert sei die Technik, sagt Mercedes. Das Concept Car F015 geht in Sachen Sicherheit noch einen Schritt weiter. Fährt es autonom, leuchtet der komplette Kühlergrill in blauen LEDs. Fährt der Fahrer bewusst das Fahrzeug, leuchtet es weiß. Fußgänger, die vor dem Fahrzeug auf die Straße treten, bekommen einen Zebrastreifen auf die Straße projiziert. Das Signal des Autos an die Fußgänger lautet somit: Ich hab dich gesehen, du kannst über die Straße gehen. Die Zukunft bei Mercedes scheint also augenscheinlich begonnen zu haben. Aber die Politik muss jetzt ihren Beitrag liefern, denn die Voraussetzungen für autonomes Fahren oder zumindest die notwendigen Forschungsarbeiten in Deutschland, die sind nicht gegeben.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir miteinander lernen, was der Gesetzgeber tun sollte, denn wir wissen auch noch nicht genau, was sollte erlaubt sein, was sollte verboten sein. Das müssen wir jetzt erfahren im wahrsten Sinne des Wortes und deswegen müssen wir viel testen, dazu auch die Möglichkeit haben, da brauchen wir eher noch ein bisschen Hilfe in Berlin für die Testphase, dass die erlaubt ist, um dann gemeinsam zu definieren, wie die Zukunft auch von den Regulatoren her aussehen soll.
Ein Problem, was alle Automobilhersteller gleichermaßen betrifft. Deshalb will man auch zusammenarbeiten, sagt Zetsche.
Natürlich sind wir miteinander bereits unterwegs. Wir haben erstmal eine Klassifikation vorgenommen in 5 Stufen der Autonomie, von teilautonomen bis vollautonomen Fahrzeugen. Und wir haben auch versucht, gewisse Dinge schon miteinander zu vereinbaren, um uns auch nicht gegenseitig hier in unvernünftiges Tun hineinzudrängen. Also das ist im Rahmen natürlich der Wettbewerbsgesetze bereits heute auf dem Weg.
Dennoch. Gerade die deutschen Hersteller versuchen sich im Wettkampf, wer zuerst ein serienreifes autonomes Fahrzeug baut, zu überbieten. Audi hat mit einem A7 in den letzten Tagen eine Rekordfahrt über 900 Kilometer vom Silicon Valley nach Las Vegas zurückgelegt, unfallfrei. Ein Fahrer musste das Fahrzeug lediglich auf die Autobahn steuern, ab dort fuhr das Fahrzeug alleine. Dr. Dieter Zetsche konnte sich einen kleinen Seitenhieb auf die Konkurrenz aus Ingolstadt nicht verkneifen.
Gut, das haben wir ja vor 2 Jahren gemacht. Insofern schauen wir dort relaxed hin. Aber natürlich ist es gut, dass wir alle hier miteinander in der gleichen Richtung unterwegs sind. Und unser Ehrgeiz ist natürlich, vorneweg zu marschieren. Das ist klar.
Sagt Dieter Zetsche, der Chef von Daimler. Von der Consumer Electronics Show in Las Vegas berichtete Josh Kochan. Anleihen galten lange als sichere Alternative zu Aktien. Doch spätestens mit dem Beginn der europäischen Schuldenkrise vor einigen Jahren hat sich gezeigt, wie gefährlich es für Anleger auch mit Staatsanleihen werden kann. Nun, zu Beginn des Jahres und angesichts der möglichen Entwicklungen in Griechenland warnen einige Börsenprofis, es braue sich was zusammen am Anleihemarkt. Und zwar gelte das sowohl für Staatspapiere wie auch für Unternehmensanleihen. Sie weisen darauf hin, dass in Griechenland ein Totalausfall droht, während Bundesanleihen beispielsweise keinen Risikoausgleich mehr bieten könnten. Drohen am Anleihemarkt wirklich neue Gefahren, Jan Plate?
Staatsanleihen von Griechenland stehen am Finanzmarkt unter großem Druck. Ihre Kurse fallen, die Zinsen steigen. Die anstehende Wahl und die Diskussionen um Griechenland machen Anleger nervös. Andererseits sind deutsche Staatsanleihen gesucht. Gerade die Entwicklung bei deutschen Staatsanleihen hat auch manchen Profi überrascht. Thomas Meissner von der DZ Bank.
Null Renditen bis in den 5-Jahres-Bereich hinein. Das spiegelt nun weiß Gott nicht die Situation hier wider, die wir haben. Aber die Ängste in den Märkten sind im Augenblick einfach vorhanden und von daher ist diese Kursentwicklung einfach im Augenblick nicht zu stoppen.
Was aber auch bedeutet, dass Risiken bei einer Staatsanleihe nicht mehr richtig berücksichtigt werden. Zum Beispiel Frankreich. Gertrud Traut, Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen.
Also das Risiko für Frankreich ist meines Erachtens nicht mehr fair gepreist. Also da wäre ich etwas vorsichtiger. Da sollte man doch mal lieber gucken, ob man dann nicht andere Anleihemärkte sich in der Eurozone anguckt, die noch ein bisschen höheren Coupon haben und wo das Risiko auch kaum höher ist.
Für Thomas Meissner von der DZ Bank ist wichtig, genau hinzuschauen.
Ich differenziere sehr stark zwischen Portugal und Irland und Frankreich und Griechenland. Das sind alles verschiedene Länder mit ihren eigenen persönlichen Problemen und die soll man nicht in einen Topf schmeißen.
Gerade über Griechenland wird jetzt ganz besonders diskutiert. Dabei steht Experten zufolge für Anleger und deutsche Steuerzahler ein mittlerer zweistelliger Milliarden-Euro-Betrag im Feuer. Allerdings dürfte der bisherigen allgemeinen Einschätzung zufolge Griechenland im Euro bleiben. Ein offenes, direktes Erlassen von Schulden werde es wohl nicht geben. Stattdessen könnte es eher eine versteckte Schuldenerleichterung geben. Die Rückzahlung griechischer Schulden könnte auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden. Thomas Meissner von der DZ-Bank.
Man wird den Griechen entgegenkommen können, aber man muss sicherlich das immer abgleichen damit, was man dann auch anderen Ländern dann noch im Gegenzug dann auch geben muss.
Bedeutet, auch andere Länder könnten dann kommen und um Nachsicht bitten. Eine gewichtige Rolle werde die Europäische Zentralbank spielen, sind sich Börsianer einig. Die EZB werde wohl ein Staatsanleihekaufprogramm starten. Damit garantiert sie Sicherheit. Die Zinsen fallen. Dadurch würde aber der Zins als Spiegel für Risiko an Bedeutung verlieren. Gertrud Traut von der Landesbank Hessen-Thüringen.
Die EZB macht tatsächlich den Markt kaputt.
Und der europäische Anleihemarkt?
Ich erwarte, dass Griechenland in der Eurozone bleibt. Dann wären griechische Anleihen attraktiv. Mit dem Risiko eines Totalverlustes, den wir aber nur bei 15% sehen. Europäische Anleihen werden im Laufe dieses Jahres noch gewinnen können. Zinsen erst runter und dann wieder etwas rauf.
Steigende Zinsen und fallende Kurse bei europäischen Staatsanleihen wohl bis Ende des Jahres auch deswegen, weil in diesem Jahr wahrscheinlich die US-Notenbank ihre Leitzinsen erhöhen wird. Das würde dann noch mehr Geld in die USA locken.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Jan Plate. In Japan gehen die sogenannten Abenomics in die nächste Runde. Premierminister Abe, der seine Wirtschaftspolitik mit dem eigenen Namen geadelt hat, ist vor einigen Wochen wiedergewählt worden und will jetzt endlich sein Land wieder auf Wachstumskurs bringen. Deflation, das haben die Japaner nun wirklich lang genug gehabt. Unseren Südostasien-Korrespondenten Jürgen Hanefeld haben wir gefragt, ob Japan nun durchstarten wird oder ob die Skeptiker recht behalten, die meinen, es werde sich aber rein gar nichts ändern.
Es ist immer dasselbe Ritual zu Jahresbeginn. Die Glocke klingt, die Börse öffnet, es gibt Applaus. Doch ob der Beifall gerechtfertigt ist, steht in diesem Jahr stärker in Zweifel als zuvor. Zwar hat sich Premierminister Abe kurz vor Weihnachten im Amt bestätigen lassen, um Rückendeckung für einschneidende Maßnahmen zu erhalten. Aber über die Zweidrittelmehrheit, mit der er nun regiert, verfügt er bereits seit 2 Jahren. In dieser Zeit hat Abes Zauberformel zur wirtschaftlichen Gesundung, der nach sich selbst Abenomics nennt, den versprochenen Erfolg noch nicht gebracht. Ich hoffe immer noch auf Abenomics, sagt dieser Angestellte in Tokio. Aber bisher liegt zu viel Gewicht auf der Stärkung der großen Konzerne. Hoffentlich sickert von deren Gewinnen mal irgendwann etwas nach unten durch, das sich auch in unseren Gehältern niederschlägt. Tatsächlich hat Abes Politik bisher vor allem der Exportwirtschaft und den Börsenspekulanten genutzt. Die Abwertung des Yen und staatliche Konjunkturprogramme spülten Großkonzernen wie Toyota Unmengen Geld in die ohnehin gut gefüllten Kassen, während öffentliche Ausgaben die Staatsverschuldung weiter in die Höhe trieben. Dabei ist Japan in dieser Disziplin mit 250% der jährlichen Wirtschaftsleistung ohnehin einsamer Spitzenreiter in der Welt. Doch damit den Wirtschaftskreislauf anzukurbeln, ist nicht gelungen. Im Gegenteil, Japan befindet sich in der Rezession. Meine Firma leidet nicht unter dem billigen Yen, aber alle, die etwas importieren müssen, ziehen dabei den Kürzeren, sagt dieser Geschäftsmann in Tokio. Den meisten Japanern hat Abenomics lediglich höhere Preise und weniger Kaufkraft beschert. Trotzdem fällt dem Regierungschef auch zu Beginn dieses Jahres kein neues Rezept ein. Das frisch vereidigte Kabinett verabschiedete dieser Tage deshalb ein weiteres Konjunkturpaket im Wert von 24 Milliarden Euro. Zu wenig, um zu wirken, zu viel, um es aus dem Fenster zu werfen, monieren Kritiker. Der Wirtschaftsanalyst Martin Schulz meint,
was bei Abenomics bisher noch nicht funktioniert, sind die tiefergehenden Reformen, einschließlich der Erhöhung der Mehrwertsteuer und der Refinanzierung der Staatsfinanzen. Dies ist gerade wieder verschoben worden. Zu viel Optimismus in Bezug auf die grundlegenden Strukturreformen ist daher mit Sicherheit nicht angebracht.
Abes eigentliches Ziel, Japan nach 20 Jahren Deflation wieder in die Wachstumszone zu führen, ist genauso weit entfernt wie bei seinem Amtsantritt vor 2 Jahren. Hinzu kommt der aktuelle Verfall der Öl- und Gaspreise, sodass Analysten für 2015 mit einer Inflationsrate von 0,5 bis maximal 1% rechnen. Zu wenig, um Japans müde Wirtschaft in Schwung zu bringen. Der Premierminister selber wiederholt unbeirrt: Meine wichtigste Aufgabe ist es, Abenomics zum Erfolg zu führen. Dabei würde es dieser jungen Mutter schon genügen, wenn sie sich Arbeit suchen könnte. Ich habe ein Kind. Ich wünsche mir mehr Einrichtungen zur Kinderbetreuung. Davon haben wir viel zu wenig.
Aus Japan, dem Land der Abenomics, berichtete Jürgen Hanefeld. Mit seinem Bericht endet unser Podcast für heute. Jürgen Kuhn in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.